wenn ich mir bewusst mache, dass dieser Garten seit 3 Generationen meine Familie ernährt, dass da 2 Obstbäume stehen, die jetzt 90 Jahre alt sind, die jedes Jahr 7 bis 11 Zentner Äpfel liefern, da empfinde ich auch so eine Art Dankbarkeit dafür.
Ausgeflogen. Menschen im Naturschutz. Der LBV-Podcast. Herzlich willkommen zu Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Ich bin Stefanie Bernhardt vom LBV und war für euch wieder unterwegs im ältesten Naturschutzverband Bayerns. Jetzt im März kommt der Frühling langsam wieder zurück und viele von euch planen vielleicht schon, wie sie ihren Garten oder den Balkon dieses Jahr gestalten können. Ein vielfältiger Garten ist nicht nur wichtig für die Natur und für zahlreiche Arten, sondern er kann auch uns Menschen teilweise zur Selbstversorgung dienen. Wie man Lebensmittel selber anbauen kann, erfahren wir heute von dem LBV-Umweltbildner und begeisterten Gärtner Thomas Kappauf. Ich habe ihn am LBV-Umweltschutz-Informationszentrum Lindenhof in Bayreuth getroffen. Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo Thomas, es freut mich sehr, dass ich heute mal wieder raus durfte und dich an der LBV-Umweltstation Lindenhof besuchen darf.
Ja, willkommen am Lindenhof.
In den letzten 2 Jahren in Corona-Zeiten haben viele Menschen so ein bisschen entdeckt, ja, ihren eigenen Garten zu bewirtschaften. Und viele haben angefangen, sich die Hände schmutzig zu machen und Obst, Gemüse oder Kräuter anzubauen. Jetzt im März geht es auch langsam wieder los in die neue Gartensaison von diesem Jahr. Wenn ich denn jetzt noch gar keinen grünen Daumen habe, was hast du denn für Tipps, wie man da gut ja anfangen könnte?
Man sollte meiner Ansicht nach zunächst klein anfangen. Es hängt ja davon ab, wie viel Platz man zur Verfügung hat, wie viele Ressourcen man hat, wie viel Zeit man hat. Und ich denke, da ist es schon hilfreich, wenn man jetzt zum Beispiel nur in einem Kübel Tomaten anbaut, also im kleinen Stil, das kann auf dem Balkon sein, auf einer Terrasse, um einfach mal Erfahrungen zu sammeln. Auch junge Leute, die jetzt beginnen, selber Gemüsepflanzen anzubauen, die sind total begeistert und stolz, wenn sie die ersten eigenen Tomaten ernten. Weiterer Punkt ist, dass man sich zunächst überlegt, wie man das Ganze anpackt. Da finde ich ganz gut, zum Beispiel mit einem Hochbeet zu arbeiten, weil das auch auf einem kleinen Raum möglich ist mit relativ wenig Investition und weil man dadurch auch sehr effektiv gärtnern kann.
Jetzt hast du schon die Tomaten angesprochen. Welche Obst- und Gemüsearten würden sich denn sonst noch gut dafür eignen? Also welche sind ja vielleicht pflegeleicht oder Einstiegsarten?
Also Kübelpflanzen wie Tomaten oder Erdbeeren, das geht auf kleinen Raum auch. In einem Hochbeet habe ich jetzt nur begrenzten Platz. Also da, wenn ich jetzt an eine Zucchini denke, die braucht bis zu 1 Quadratmeter Platz, dann ist mein halbes Hochbeet eigentlich schon weg. Aber jetzt so Blumenkohl, Kohlrabi, auch Kohlarten, die man dann auch bis in Winter hinein ernten kann, das ist eigentlich, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, meiner Ansicht nach. Ansonsten baut man heute Sachen eher im Gemüsebeet an, da brauche ich lockere Erde. Aber dieses Problem hätte ich im Hochbeet dann wieder nicht. Also meine persönliche Erfahrung war einfach, in so einem Gemüsegarten macht man sich immer viel Arbeit. Ich muss den Boden irgendwie fruchtbar kriegen, ich muss jäten. Hier in Oberfranken haben wir häufig auch schweren Lehmboden, was die Bearbeitung wieder ganz schwierig macht, vor allen Dingen in trockenen Sommern. Und das war für mich auch ein Grund, dann eher auf Hochbeete umzusteigen, weil man da sehr viele Nährstoffe hat, leicht arbeiten kann und dieses Hochbeet quasi wie ein Schnellkomposter auch immer mit vielen Nährstoffen zur Verfügung hat.
Jetzt bist du ja quasi seit vielen Jahren schon leidenschaftlicher Gärtner und verbindest ja dieses Thema auch mit deiner Arbeit als Umweltbildner hier beim LBV. Was bedeutet für dich denn Gärtnern? Warum ist dir das wichtig?
Garten ist für mich Hobby und Erholung, auch wenn es körperliche Arbeit ist. Ich kenne es von meiner Kindheit an. Ich weiß, meine Oma, die war die ganze Zeit im Garten, hat quasi die ganze Familie mit Produkten aus dem eigenen Garten versorgt. Genuss ist auch ein ganz wichtiges Thema. Also man hat einfach eine ganz andere Wertschätzung für Lebensmittel, wenn man zum Beispiel Gemüse oder Obst aus dem eigenen Garten hat. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht so toll, so auf Schönheit gezüchtet wurde, aber es schmeckt einfach ganz anders. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen, der mal eine Tomate aus dem eigenen Garten gegessen hat. Und im Garten kann man natürlich auch immer wieder neue Dinge ausprobieren. Eine Kräuterspirale bauen, eine Natursteinmauer oder da mal einen Totholzhaufen und dann vielleicht mal das eine oder andere Tier, das man zuvor noch nicht gesehen hat, im Garten entdecken. Für mich ist immer so ein kleines Highlight im Frühjahr, wenn Schwalbenschwanz, Schmetterling kommt, der legt seine Eier auf Möhren, Fenchel, Dill ab. Und letztes Jahr konnte ich also einen Schwalbenschwanz richtig beobachten, wie der verschiedene Gemüsepflanzen abcheckt und dann sich ganz gezielt für eine Pflanze entschieden hat, um dort die Eier zu legen. Deswegen gehört auch für mich im Garten dazu, dass man wilde Ecken hat, dass also auch die Natur Natur sein darf, dass man eine Ecke hat, wo Brennnesseln wachsen dürfen. Also für mich ist Garten Erholung, aber auch aus ganz praktischen Gründen einfach auch eine Quelle für nachhaltige, gesunde Lebensmittel.
Ich würde jetzt gerne mal so den Anbau dieser Lebensmittel mit dir durchgehen. Es beginnt ja eigentlich alles mit dem Saatgut. Was hast du da für Tipps? Was sollte ich beim Kauf von Saatgut denn beachten?
Ich persönlich vermehre mein Saatgut selber. Das ist mir am liebsten, wenn ich auch weiß, das sind Sorten, zum Beispiel Tomatensorten, die ich mag. Da muss man darauf achten, dass manche Saatgutsorten nicht sortenfest sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Baumarkt eine Tomatenpflanze kaufe, da sind es veredelte Sorten, die nicht sortenrein sind. Das heißt, die erste, zweite Generation hat Rückkreuzungen. Da würde ich empfehlen, eher auf alte Sorten zu setzen. Die sind meistens auch sortenfest. Das heißt, da passiert es nicht, dass dann auf einmal statt einer gelben eine rote Tomate oder gestreifte Tomate rauskommt. Es gibt mittlerweile einige Biofirmen, die auch alte Gemüsesorten vertreiben, also wo man auch Saatgut von alten Gemüsepflanzen herbekommt. Die sind meistens viel robuster, zum Teil auch wesentlich interessanter vom Geschmack, von der Farbe her. Ansonsten kann man auch im Bekanntenkreis einfach auch Saatgut tauschen. Da hat man den Vorteil, dass man auch schon auf diese Erfahrung von den Bekannten setzen kann. Wenn man sagt, ich möchte jetzt einfach eine kleine Tomate zum Beispiel als Snack für zwischendrin, kannst du mir da was empfehlen?
Für einen guten Anbau brauche ich ja auch nährstoffreiche und gute Erde. Wo bekomme ich die her oder wie kann ich meine Erde pimpen?
Nach wie vor ist der eigene Kompost oder Komposterde das wichtigste Element, um den Boden mit Nährstoffen zu versorgen. Am besten wäre natürlich, wenn man jetzt den Kompost selber herstellt. Ansonsten kann ich auch Komposterde bei einem Gärtner oder bei einer Kompostieranlage kaufen, wobei in der kommunalen Kompostieranlage häufig auch viel Plastik mit drin ist. Also das ist meistens von der Qualität nicht so gut. Meistens ist dort auch der holzige Anteil viel höher, sodass diese Komposterde relativ schnell austrocknet. Ansonsten kann ich auch während der Saison mit Pflanzenauszügen quasi meinen eigenen Flüssigdünger selber machen, also mit Brennnesseljauche zum Beispiel. Über Pflanzenauszüge könnte ich die Pflanzen mit Stickstoff, mit Phosphor, mit Kalium versorgen und das ist häufig auch der Hauptbestandteil von Kunstdünger.
Du hast eben schon den Kompost angesprochen. Wie kann ich denn selber kompostieren?
Wenn wir jetzt von klein nach groß gehen, also die kleinste Variante wäre eine Wurmkiste. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eigentlich nur Küchenabfälle, möchte die kompostieren, das kann ich mit einer Wurmkiste sehr gut machen. Dann ein eigener Komposthaufen. Da muss man natürlich darauf achten, dass der Kompost immer schön durchmischt ist, also feuchtes mit trockenen, grobes mit feinen durchmischt ist. Aber es ist halt auch arbeitsintensiv. So einen Komposthaufen muss ich dann auch mal umsetzen. Ich muss die Erde dann durchwerfen und habe, wenn der Kompost jetzt nicht 70 Grad erreicht hat, habe ich da auch noch ziemlich viel Unkrautsamen drin. Und dieses ganze Problem hätte ich in einem Hochbeet nicht. Also man hört schon, ich bin so ein Hochbeet-Fan. Also ich verwende quasi ein Hochbeet als Komposter. Also ich habe zu Hause einen Garten, vielleicht so mit 600 Quadratmeter, wo mir die Arbeit einfach zu viel war. Jetzt Laub, Rasenschnitt, Unkraut, Gehölzschnitt jedes Jahr zu kompostieren. Das sind ungefähr so 3-4 Kubikmeter, was da anfällt. Und dann habe ich begonnen, das einfach in den Hochbeet einzuarbeiten, also als sogenannte Nährschicht, alles organische Material in den Hochbeet hineinzutun und nur mit 20-30 Zentimeter Erde abzudecken. Mhm. Und innerhalb von einem Jahr ist dieses organische Material zur Erde umgewandelt, ohne dass ich jetzt den Kompost durchwerfen muss und einen Unkrautdruck habe.
Unsere Sommer werden ja auch immer heißer, also im vergangenen Jahr, ich habe da einen Balkon und da sind mir meine Tomaten und andere Pflänzchen wirklich einfach verbrannt, verbrutzelt. Wie kann ich denn meine Nutzpflanzen vor dieser Hitze schützen?
Also es gibt verschiedene Strategien, um dem Klimawandel zu begegnen. Ein Punkt ist, dass man zunächst mal einen Verdunstungsschutz schafft. Das kann ich jetzt im Garten machen, indem ich zum Beispiel den Boden möglichst ganzjährig mit Pflanzen bedecke. Also Mulchen ist ein ganz wichtiges Element oder Gründüngung, sodass auch im Winter der Boden bedeckt ist. Auch im Garten kann ich jetzt statt einen gepflasterten Weg eine Rasenfläche machen. Also dass einfach mehr Vegetation im Garten ist, dass ich solche Hotspots, wo sich quasi auf einem Pflaster das Ganze aufheizt, vermeide. Ein weiterer Punkt ist auch das Gießverhalten anpassen. Wenn ich Tomaten zum Beispiel tiefer pflanze oder nicht jeden Tag gieße, sondern vielleicht einmal die Woche, aber dann kräftig, dann bedeutet es, dass das Gießwasser tiefer versickert und die Tomaten tiefere Wurzeln machen. Wenn ich jeden Tag die Tomate gieße, dann hat die nur flache Wurzeln und wenn sie jetzt mal 2-3 Tage trocken ist, vertrocknet sie, hat sie gleich einen Hitzeschaden. Im Garten muss ich auch mit Regenwasser anders umgehen. Wir haben es in den letzten Jahren, ist es leider so, dass es quasi im Frühjahr kaum mehr regnet. Also wir haben jetzt schon einige Jahre gehabt, wo es vielleicht im Februar das letzte Mal geregnet hat und dann war zwischen März und Mai überhaupt kein Regen mehr, sodass ich jetzt bei mir im Garten daraus gelernt habe, früher Regenwasser zu sammeln. Also ich fange jetzt schon im Februar, März an, wenn die tiefen Nachtfröste vorbei sind, schon Regenwasser zu sammeln und habe mir jetzt auch IBC-Tanks angeschafft, sodass ich mehrere Kubikmeter an Regenwasser sammeln kann.
Wie verändert sich denn sonst noch der Garten in der Klimakrise?
Ein Garten passt sich an das Wetter. Also es wäre natürlich, wenn es jetzt immer so heiß wäre, andere Pflanzen sich besser durchsetzen. Die Frage ist, wie ich damit umgehe. Wenn ich jetzt bestimmte Pflanzenkulturen haben möchte, dann muss ich vielleicht auch auf Sorten ausweichen, die besser an die Hitze angepasst sind. Ansonsten kann ich das auch über Gartengestaltung ein Stück weit steuern, also Stichwort Mulchen oder vielleicht auch eine Steinmauer als Einfassung für ein Hügelbeet zu verwenden, also so eine Art terrassenförmige Gestaltung von Beeten, damit quasi die Erde auch so ein bisschen mehr Verdunstungsschutz generiert. Aber ich denke, für die Natur an sich ist es kein Problem. Es ist eher ein Problem für uns Menschen, weil wir gewisse Vorstellungen oder Erwartungen haben. Also, und da sollten wir auch wirklich stärker auf alte Kultursorten setzen und auf mehr einheimische Pflanzen, also einheimische Gehölze, die in der Regel auch viel robuster sind als veredelte oder hochgezüchtete Sorten.
Wir haben jetzt ja schon über einige Aspekte von nachhaltigen Gärtnern gesprochen, also eben ja, sparsame Bewässerung, die Auswahl vom Saatgut, eher auf alte Sorten setzen. Gibt es sonst noch Aspekte, wie ich Nachhaltigkeit und die Gestaltung meines Gartens verbinden kann?
Also Nachhaltigkeit ist für mich zum einen, dass ich mich selbst versorge. Also wenn ich den ökologischen Fußabdruck dieser Lebensmittel anschaue, dann weiß ich, Das ist aus dem Garten, das ist jetzt nicht in einem beheizten Treibhaus entstanden, das sind kurze Wege, es ist unbehandelt. Aber dann Artenvielfalt ist natürlich auch wichtig, dass ich naturnah gärtnern, also ohne Gift. Ich kann auch ohne weiteres, ohne Kunstdünger oder ohne gekauften organischen Dünger gärtnern durch Pflanzenauszüge, indem ich selber kompostiere oder organisches Material im Garten auch nutze. Dann natürlich torffreie Erde ist ein ganz wichtiger Punkt für klimafreundlich gärtnern. Also auch wenn ich jetzt fertige Erde oder Blumenerde im Baumarkt kaufe, bitte aufs Kleingedruckte gucken, ob da wirklich auch kein Torfsubstrat mit drin ist. Und ein weiterer Tipp, also so eine Art Weiterentwicklung von klimafreundlich Gärtnern wäre auch Gärtnern mit Pflanzenkohle. Denn dadurch habe ich auch einen geschlossenen Kohlenstoffkreislauf im Garten. Also wenn man jetzt zum Beispiel Gehölz, also ich habe jetzt zum Beispiel Obstbaumschnitt, wenn ich diese Äste kleinhäcksle und kompostiere oder wenn ich diese Äste verheize oder das im Garten verrottet als Totholzhaufen, dann wird im Laufe dieser Prozesse Kohlendioxid freigesetzt. Kohlendioxid, das der Baum im Laufe seiner Lebenszeit in diesem Ast gebunden hat. Wenn ich das Ganze jetzt zu Pflanzenkohle verarbeite, dann bleiben ungefähr 50% des Kohlenstoffs in Form von Kohle dauerhaft gebunden. Wahrscheinlich über Jahrtausende. Es gibt noch keinen Feldversuch, der so lange dauert. Aber wahrscheinlich passiert es über Jahrtausende. Und diese Kohle hat eben noch den Nebeneffekt, dass sie den Humusgehalt im Boden dauerhaft steigert. Und ich kann diese Pflanzenkohle auch als Dauerdünger einsetzen, indem ich die Kohle zum Beispiel mit Brennnesseljauche, mit Nährstoffen auflade. Dann habe ich quasi so eine Art Dauerdünger im Boden, der Nährstoffe speichert und zugleich noch der perfekte Lebensraum für Mikroorganismen ist, die meinen Boden lebendig erhalten.
Und ich setze dann die Pflanzenkohle dem Boden nach und nach zu, oder wie verwende ich die?
Ich kann, also die Pflanzenkohle wird mit Nährstoffen aufgeladen, das kann jetzt durch den Kompostierungsprozess sein, das kann mit effektiven Mikroorganismen und Pflanzenauszügen passieren. Und ich kann diese Pflanzenkohle entweder jetzt flächig einbringen, da gilt so als Faustregel ungefähr 1:10, also 10 Volumenanteile Erde, ein Volumenanteil Pflanzenkohle. Oder wenn mir das Ganze zu aufwendig ist, kann ich das auch gezielt als Wurzelapplikation einsetzen. Das heißt, ich füge jetzt zum Beispiel meiner Kürbispflanze eine Handvoll Pflanzenkohle direkt ins Pflanzloch zu, sodass die Pflanze im Laufe ihres Lebens diese Nährstoffschicht bewurzeln kann und auf den Nährstoff zugreifen kann.
Du hast es ja eben auch schon angesprochen, in einem naturnahen Garten soll man auf jeden Fall auf Pestizide verzichten. Wie können denn unsere ZuhörerInnen Obst und Gemüse anbauen und es eben vor Blattläusen oder Schnecken schützen?
Die beste Regel ist eigentlich naturnah, denn dadurch habe ich biologische Schädlingsbekämpfung im Garten. Wenn ich jetzt einen Meisenkasten an meinen Apfelbaum habe, dann fressen die Meisen natürlich überwiegend Blattläuse, die direkt im Umfeld ihres Nistkastens da sind. Die fliegen nicht 2 Kilometer in den nächsten Garten, sondern halten sich dann auch vor Ort auf. Durch eine Mischkultur und einen naturnahen Garten habe ich einfach eine Artenvielfalt im Garten, die einfach schon Schädlinge entweder fernhält oder das den Schädlingen zumindest erschwert. Das kann man sich ja vorstellen, in der Monokultur hat ein Schädling ein leichtes Spiel, aber wenn dazwischen drin wieder andere Pflanzen sind, die der Schädling vielleicht nicht mag, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er an die Nutzpflanze jetzt geht, geringer.
Ja, jetzt klingt es irgendwie doch alles nach viel Aufwand oder viele Regeln, die ich vielleicht beachten muss. Und man könnte jetzt sagen, dass nicht jede oder jeder so viel Zeit hat. Also gerade wenn man vielleicht berufstätig ist oder eine Familie hat, man hat Kinder, viele Verpflichtungen. Wie lässt sich das vielleicht doch vereinbaren, dass ich relativ schnell schön was ernten kann?
Also man sollte sich zunächst Gedanken machen, nicht einfach loslegen. Also man sollte sich überlegen, was brauche ich überhaupt? wenn ich kleine Kinder habe, möchte ich vielleicht eher Naschpflanzen. Ich will da nicht 40 verschiedene Salatköpfe in meinem Garten haben, sondern eher eine Abwechslung und nicht unbedingt die Menge. Danach richtet sich dann die Beetform. Da gibt es interessante Beetformen. Also es gibt ein Turmbeet. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe nur eine kleine Terrasse zur Verfügung. Also es gibt ein Turmbeet, da kannst du auf einem halben Quadratmeter 50 verschiedene Gemüsepflanzen anbauen. Oder ein Quadratbeet ist auch eine ganz nette Sache. Da pflanzt man auf einen Quadratmeter 12 verschiedene Pflanzen an. Also man teilt es in kleine Parzellen auf und hat dadurch auf kleinen Raum eine ziemliche Mischung. Zwar jetzt nicht die Menge, aber eine ganz tolle Abwechslung. Und wenn man das ein bisschen durchdenkt und überlegt, was möchte ich überhaupt, welche Sorten, Gemüsesorten möchte ich haben, kann man dann auch entsprechend die Beetform finden, die effektives Gärtnern ermöglicht. Also zum Beispiel ein Hochbeet oder das Ganze in einem Kübel. Und so erspart man sich einen Haufen Arbeit. Wenn man jetzt im Garten einfach loslegen würde und sagen würde, ich buddel jetzt mal 50 Quadratmeter um und pflanze dann Kartoffeln und Kürbis und Zucchini, dann habe ich eine Gemüseschwemme, muss das Ganze wieder verarbeiten und setze mich da noch mehr unter Stress.
Wie fühlst du dich dann, wenn du dann was selbst Angebautes irgendwann ernten kannst?
Für mich ist es mittlerweile einfach Routine. Klar gibt es immer wieder neue Sachen, die man ausprobiert und da freut man sich dann besonders, wenn das gut gelingt. Aber für mich gehört es einfach zum Alltag dazu, dass ich mein eigenes Gemüse oder einen Großteil des Obstes, das ich konsumiere, aus dem eigenen Garten habe oder mit anderen tausche.
Warum sollte man sich denn selbst versorgen? Was sind da die Vorteile?
Also ich glaube, der Hauptgrund für die Menschen oder auch für mich ist es Genuss. Also einfach aus ganz egoistischen Gründen, weil es Spaß macht, weil es schmeckt, weil man so etwas in der Qualität auch nicht kaufen kann, weil dadurch auch das Kochen oder das Lebensmittel an sich eine ganz andere Wertschätzung erfährt. Der zweite Grund ist einfach Selbstversorgung. Also man ist unabhängig, man kann das anbauen, was man möchte, auch wie man möchte. Man kann auch selber bestimmen, wie viel Zeit man reinsteckt, wie intensiv man das Ganze betreibt. Und man kann dadurch auch viel kreativer sein. Man ist zum Teil auch gezwungen, kreativ zu werden. Also wenn ich jetzt 15 Kilo Tomaten ernte in der Saison, dann muss ich mir überlegen, was mache ich jetzt mit den Tomaten? Und kann dann auch mal neue Rezepte oder auch Konservierungsmethoden ausprobieren.
Was gibt es da für Möglichkeiten? Also eben mit 15 Kilo Tomaten, wie kann ich es schaffen, die länger haltbar zu machen oder auch bei anderen Lebensmitteln?
Also es gibt ganz verschiedene Methoden. Also Obst kann ich zum Beispiel dörren, getrocknete Apfelringe mit Schokolade überzogen, eine ganz leckere Sache. Dann viele Konservierungsmethoden sind mit Zucker, also Marmelade oder Einwecken ist ja häufig mit Zucker und Hitze. Dann fermentieren, also süß-sauer einmachen, Kimchi, Sauerkraut ist so der Klassiker. Ich kann Brotaufstrich machen, ich kann das Ganze einfach nur einkochen, also Tomaten koche ich einfach so ein, wie sie sind. Wenn ich jetzt im Winter eine Gemüsesuppe mache, ist das einfach eine ganz tolle Grundlage. Ich kann Tomaten im Glas trocken auch einmachen, also mit Knoblauch, mit Gewürzen ist es dann für die Brotzeit eine ganz tolle Beilage. Es gibt Rezepte mit grünen Tomaten, also mit unreifen Tomaten, also da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Formen. Also auch im Internet gibt es da auch massiv Rezeptvorschläge und Ideen zum Nachmachen.
In unserem Vorgespräch meintest du auch schon, dass das ja eigentlich auch alles Techniken sind, die unsere Großeltern schon gemacht haben. Und das ist halt so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Warum denkst du, ist das so?
Ich denke, wir sind einfach bequem geworden. Früher war das Einmachen eher aus der Not geboren. Also gerade nach dem Krieg, da hat man eigentlich nur den eigenen Garten überwiegend als Grundlage gehabt. Da gab es keinen Supermarkt, wo ich das ganze Jahr über frisches Obst kaufen konnte. Dann sind wir einfach irgendwann so gut versorgt worden mit Lebensmittelangeboten, die man das ganze Jahr über auch günstig kaufen kann, dass das ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und ich denke, in letzter Zeit erfährt das Ganze wieder so eine Art Renaissance, weil man vielleicht auch auf den Geschmack gekommen ist. Also mich fasziniert einfach der Gedanke, dass diese Technik schon seit Jahrhunderten funktioniert. Auch wenn ich an meinen Garten denke, den ich von meinen Großeltern übernommen habe, da habe ich auch eine emotionale Bindung an den Garten. Wenn ich mir bewusst mache, dass dieser Garten seit 3 Generationen meine Familie ernährt, dass da 2 Obstbäume stehen, die jetzt 90 Jahre alt sind, die jedes Jahr 7 bis 11 Zentner Äpfel liefern, da empfinde ich auch so eine Art Dankbarkeit dafür.
Jetzt hast du zum Beispiel auch schon die Obstbäume angesprochen. Hilft Obst oder Gemüse dann irgendwie auch dem Natur- oder dem Artenschutz?
Also man muss da unterscheiden. In der Regel ist heutzutage der gewerbliche Obstanbau nicht naturfreundlich. Also wenn ich mir eine Obstplantage anschaue in Südtirol am Bodensee, dann hat es für mich nichts mit Lebensraum Streuobstwiese zu tun. Da sind die Obstbäume wie eine Hecke geschnitten, sodass ich die leicht ernten kann und bearbeiten kann. Wenn ich jetzt wirklich so einen Hochstamm, also einen Obstbaum habe, der groß wird, der wirklich auch als Lebensraum dienen kann, dann ist es natürlich schon gut für die Natur, für die Artenvielfalt. Es ist ein ganz wertvoller Lebensraum. Es macht aber auch Arbeit. Früher habe ich diese Streuobstwiesen auch noch anders genutzt. Also man hat da häufig unter den Obstbäumen auch noch Gemüse angebaut oder zumindest das Gras gemäht, um Heu oder Futter zu gewinnen. Dieser Aspekt ist heutzutage kaum mehr, weil die Traktoren oder einfach die Technik sich so entwickelt hat, dass das eigentlich nur noch mit Balkenmäher oder Mulchgerät zu mähen ist. Also es wird häufig gar nicht mal so zweit genutzt, so eine Streuobstwiese. Da muss man eher jemanden finden, der einen unter dem Apfelbaum noch mähen kann mit einem entsprechenden Gerät. Ein Hochstamm ist auch schwierig zu ernten. Also man muss sich ja auch bewusst machen, wenn ich Äpfel verkaufen möchte, dann dürfen die keine faule Stelle haben. Das heißt, ich kann kein Fallobst verwenden. Ich muss also jeden Apfel mit der Hand pflücken. Und wenn der Baum jetzt 10 Meter hoch ist, muss ich mit einer Leiter 10 Meter hoch und die Äpfel pflücken. Und das ist eigentlich der Grund, warum diese gewerblichen Obstplantagen quasi nur auf Halbstamm gezüchtet wurden, dass sie also noch mit 2, 3 Meter Höhe einfach zu ernten sind. Aber für mich ist einfach so ein alter Obstbaum oder einfach so ein Hochstamm wie ein Mensch. Es ist eine eigene Persönlichkeit, auch entsprechend alt, hat auch schon viel erlebt und ist so ein eigener Kosmos für sich, ein eigener Lebensraum für sich.
Was ich mich die ganze Zeit noch frage, wenn ich jetzt keinen eigenen Garten habe, also vielleicht nur einen Balkon oder selbst wenn ich gar keinen Balkon habe, was gibt es da für Möglichkeiten, trotzdem irgendwo zu gärtnern?
Es gibt zum einen Gemeinschaftsgärten. Die sind häufig ganz unterschiedlich ausgerichtet. Es kann ein interkultureller Garten sein, wo es eher darum geht, über gemeinsames Gärtnern auch andere Kulturen zu verstehen, kennenzulernen, bis hin zu Brachflächen, die von Bewohnern in der Nähe gemeinschaftlich genutzt werden. Dann kann man natürlich auch Gärten pachten, also Schrebergartenanlage zum Beispiel ist so der Klassiker, wo man aber ziemlich Geld investieren muss. Oft sind da sehr hohe Ablösen nötig. Dann kann ich natürlich auch gucken, kann ich mit jemandem mich zusammentun und gemeinsam gärtnern? Vielleicht gibt es in der Nachbarschaft eine alte Dame, die einen großen Garten hat und so viel Obst, das sie gar nicht selber verarbeiten kann. Da ist vielleicht eine junge Familie froh, wenn sie da mal Äpfel ernten kann. Also man kann da auch mal in der Nachbarschaft oder sich im Bekanntenkreis ein bisschen umhören und zusammenarbeiten. Ansonsten gibt es häufig auch solidarische Landwirtschaft, also Landwirte oder Gärtner, die entweder im Auftrag von so einer Art Genossenschaft gärtnern oder wo man aktiv mitgärtnern kann, die also quasi ihr Feld zur Verfügung stellen für verschiedene Leute, um darauf zu gärtnern.
Also man merkt, Gärtnern bringt Menschen zusammen oder kann Menschen zusammenbringen. Du arbeitest jetzt seit knapp 20 Jahren an der LBV-Umweltstation Lindenhof eben hier in Bayreuth. Worin besteht denn deine Arbeit als Umweltbildner?
Es hat sich ein bisschen gewandelt in der Zeit. Nach wie vor ist ein wichtiges Standbein das Gruppenprogramm für Schulklassen, also für Schulklassen-Kindergärten. Das macht ja im Prinzip jede LBV-Umweltstation. Darüber hinaus bieten wir sehr viele Bildungsveranstaltungen für Naturinteressierte an, also nicht nur für LBV-Mitglieder oder Naturschützer, sondern auch für Leute unterschiedlicher Altersgruppen, unterschiedlicher Milieus, die sich für Natur interessieren. Und der Bereich Erwachsenenbildung hat sich in den letzten Jahren auch durch dieses Thema Garten sehr stark gewandelt, positiv entwickelt. Ich arbeite auch sehr stark mit Kooperationspartnern. Das ist auch sehr schön in Bayreuth. Bayreuth ist eigentlich eine sehr überschaubare Stadt, die aber aufgrund durch die Universität eine sehr hohe Vielfalt an verschiedenen Initiativen und Verbänden hat. Mit Verbänden arbeite ich sehr gern, weil man dadurch auch an neue Zielgruppen kommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte mit Migranten arbeiten oder mit sozial Schwachen, mit Menschen, die jetzt wenig Geld haben, sich eigentlich nie für Bildungsarbeit interessieren würden. Diese Leute erreiche ich am besten über Kooperationspartner, die bereits mit dieser Zielgruppe arbeiten. Und das macht die Arbeit so abwechslungsreich und vielfältig.
Warum lohnt sich denn ein Besuch des LBV Lindenhofs?
Der Lindenhof ist eine Naturoase. Das kann man wirklich so sagen. Wir haben hier 17 Hektar Außenfläche und auf dieser Fläche konnte sich seit über 25 Jahren die Natur erholen und sich eine Artenvielfalt einstellen, die man sonst nicht in dieser Ausprägung findet. Wir haben dafür auch Naturräume entsprechend gestaltet. Also allein schon das Naturerleben ist ein Grund herzukommen. Wir haben also viel freie Fläche. Wir haben eine extensive Rinderhaltung, wir haben Ziegen, wir haben Hühner. Wir haben wirklich eine Artenvielfalt, wo man auch wirklich seltene Tiere beobachten kann. Wir haben Naturpfade, wir haben den Igelgarten, Bestäubergarten, Energiepfad. Wir haben Naturkundemuseum. Und viele Leute kommen wegen der Natur her. Die gehen hier spazieren oder kommen mit ihren Kindern, weil einfach der Ort so schön ist. Darüber hinaus sind natürlich ganz gezielte Bildungsveranstaltungen, weswegen auch Leute kommen. Das ist klar, wenn wir jetzt einen interessanten Vortrag haben oder ein Seminar oder einen Praxisworkshop, ist es hier auch ein Ort, wo man auch Dinge ausprobieren kann und auch Gleichgesinnte treffen kann und sich austauschen kann.
Wie vermittelst du denn dann Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen dann ja nachhaltige Werte im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung?
Oft sind es ganz banale Dinge, zum Beispiel Kochen mit Feuer. Das kann für viele Kinder oder Jugendliche schon so ein Hingucker sein, dass man sich überhaupt mal für Ernährung interessiert, für Gemüse. Also oft kommt es auf die Verpackung an, dass man das einfach interessant gestaltet. Beim Thema Streuobst ist es zum Beispiel auch der Geschmack. Also wenn eine Schulklasse kommt, die mit mir Apfelsaft presst, dann stelle ich die Sortenvielfalt dieser alten Obstbäume vor. Und wir machen dann auch eine Verkostung und die Kinder stellen fest, der Apfelsaft, der selbst gepresst ist mit Hochstamm, also mit alten Obstsorten, der schmeckt viel, viel besser als der gekaufte Apfelsaft. Und über diesen Geschmack, über diesen Genuss kann ich die Kinder auch überzeugen, dass so ein alter Baum eben auch als Lebensraum für ganz viele seltene Tiere wichtig ist.
Abschließend würde ich dann nochmal zum Arten- bzw. zum Vogelschutz zurückkommen. Was ist denn dein persönlicher Lieblingsvogel?
Die Rabenkrähe. Also Raben sind ja sehr intelligent, sind sehr schlaue Tiere. Aber es ist wirklich schwer, sich auf einen Lieblingsvogel festzulegen.
Das sagen viele meiner Gäste, ja. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch, Thomas. Ich hatte sehr viel Spaß.
Ja, war schön. Und ich hoffe, dass die Podcast-Serie vielleicht auch den einen oder anderen dazu motiviert, im Garten mal selber aktiv zu werden und eigenes Gemüse anzubauen, auch wenn es nur vielleicht in einem kleinen Kübel ist auf dem Balkon.
Das hoffe ich auch. Und man kann ja schon im Kleinen starten. Genau. Danke dir.
Gerne.
Noch mehr Infos zum Gärtnern, zur Selbstversorgung und dem nachhaltigen Anbau von Obst und Gemüse findet ihr auf der Website der LBV Naturschwärmer. Der Link dazu ist in der Folgenbeschreibung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt sie wie immer gerne weiter. Vielleicht habt ihr ja Bekannte oder FreundInnen, die ihren grünen Daumen verbessern möchten und Lust auf diese Themen haben. Außerdem freue ich mich über eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in der Natur und wir hören uns in der nächsten Folge von Ausgeflogen.